Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also diesen zweiten Vortrag, wie gesagt, da geht es um darum, was der göttliche Wille, was dieser eine ewige Akt in der ganzen Menschheit und in der ganzen Heiligen Kirche bewirken wird. Eine Ahnung hatte ich ja schon und es steht ja auch drinnen in den Schriften von Luisa Picaretta, alle Völker werden die katholische Religion annehmen, alle werden den wahren Glauben annehmen, alle werden zurückkehren und so weiter. Aber wie das näher zu verstehen ist, das war mir noch nicht ganz klar. Es heißt ja auch, wir müssen zurück in den Ursprung. Wir sind im göttlichen Willen erschaffen worden, der göttliche Wille, das Fiat, heißt übersetzt, es werde. Der göttliche Wille ist das schöpferische Wort. Das schöpferische Wort, das spricht, es werde. Und wir leben in diesem Es werde. Es ist nicht so, dass Gott gesprochen hat und dann läuft das von selber weiter, sondern wir laufen in diesem Es werde, in diesem Fiat. Wir sollten eigentlich immer in ihm bleiben. Und das ist das Verhängnisvolle, was beim Sündenfall geschehen ist. Wir sind nicht in ihm geblieben. Und wenn wir zurückkehren in das Fiat, in diesen schöpferischen Akt, in diesen einen Akt, der ewig ist, dann bringt das ganz viel mit sich. Man kann es so sagen, es ist die vollkommene Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, wie sie von Gott geschaffen und gedacht war. Wenn wir in das Fiat zurückkehren, dann kehren wir in die Ordnung zurück. Das heißt, es wird alles wieder neu geordnet, wiederhergestellt. Und diesen Aspekt oder dieses Geheimnis, das möchte ich jetzt mit euch ein bisschen näher betrachten. Da ist mir gestern erst manches, gestern Nacht, also in der Nacht auf gestern, aufgegangen. Und das hat zu tun mit diesem ersten Akt. Der göttliche Wille, sagt Jesus oft in den Schriften der Luisa, er ist der erste Akt. Und alle Akte, die im ersten Akt laufen, haben Vorrang vor allen anderen Akten. Also wenn wir unsere Handlungen im göttlichen Willen tun, haben alle unsere Handlungen Vorrang vor allen anderen, die nicht im göttlichen Willen getan werden, weil sie von ganz anderer Qualität sind, von ganz anderer Eigenart, von ganz anderer Wirkmacht. Es sind ewige Akte, vollkommene, vollständige Akte. Die anderen Akte sind fehlerhaft. Also im Vergleich könnte man sagen, hier ist die Sonne und da ist eine kleine Taschenlampe. Das ist ein Bild für das Verhältnis. Welch ein Unterschied besteht zwischen einem Akt, der im göttlichen Willen getan wird, der im ersten Akt des göttlichen Willens getan wird, und einem, der außerhalb von ihm getan wird, mit unserem eigenen menschlichen Willen. Und da beziehe ich mich jetzt auf den Eintrag vom 18. April 1930, Band 28. Hier gibt Jesus diese wunderbare Erklärung, die uns dann besser verstehen lässt, also wo wir dann auch begreifen, warum wir in den ersten Akt zurückkehren müssen und warum alles im ersten Akt wieder neu geordnet wird, warum alles wiederhergestellt wird. Ich fange jetzt einfach einmal an. In diesem Eintrag erklärt Jesus, dass als Adam erschaffen wurde, Gott es war, der zuerst in Adam gehandelt hat. Gott war es, der in Adam geatmet hat, den Herzschlag, das erste Wort gesprochen, die erste Bewegung getan hat. Also jede Handlung der Hände, der Füße, der Augen, des Mundes, das Hören, alles hat Gott zuerst im Menschen getan. Der Mensch wäre dagestanden, eine wunderschöne Statue, aber er hätte nicht gewusst, was er mit sich anfangen soll. Er ist da aus dem Nichts erschaffen worden und er hätte nicht gewusst, also wir können uns das in etwa vorstellen, es ist vielleicht ein plumper Vergleich, aber wenn wir einen Computer geschenkt bekommen und wir haben keine Ahnung, wie man das Gerät bedienen könnte, wir wüssten nicht einmal, wie wir es einschalten können, wir wüssten nichts damit anzufangen. Hingegen jemand, der ausgebildet ist, der kann damit so viele Dinge tun. Er kann schreiben, er kann das Internet benutzen. Der Computer ist ja ein äußerst nützliches Gerät. Wie viel kann man mit dem Computer machen? Aber das kann nur der, der es versteht. Und in dem Maß, als wir mit ihm umgehen können, können wir den Computer nützen. Manche können wenig damit tun, manche mehr. Und ähnlich ist es mit dem göttlichen Willen. Je mehr wir von ihm verstehen, umso mehr können wir in ihm tun. Und Adam ist es jetzt ähnlich ergangen. Gott hat ihm alles gezeigt. Er hat ihm sein eigenes Wesen erst erklärt. Seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Stimme, seine Fähigkeiten hat er ihm alle gezeigt. Adam hätte ja gar nicht gewusst, was alles in ihm steckt, sozusagen, könnte man sagen. Also Gott hat ihn da eingeführt. Und er hat alles getan. Die ersten Akte wurden von Gott selber getan. Darauf lege ich jetzt dieses Schwergewicht, weil das ist dann für die weitere Betrachtung von entscheidender Bedeutung. Jesus erklärt hier, er zerfließt vor Liebe, vor Begeisterung, er glüht vor Begeisterung, wie er Luisa beschreibt, die Erschaffung des ersten Menschen, des Adam. Das war für ihn der feierlichste, der glückseligste Moment. Das war der Höhepunkt des ganzen Schöpfungswerkes. Er hat ja, wie man weiß, in 6 Schritten die Schöpfung erschaffen. Gott sprach 6-mal sein Fiat aus. Wir lesen es im Buch Genesis. Und der Höhepunkt, der Augapfel, die Krone, der Augenstern, das Meisterwerk war der Mensch. Er kam zuletzt. Und dann sagt Jesus, meine Tochter, wenn du nur wüsstest, mit wie viel Liebe die Erschaffung des Menschen gebildet wurde. Allein bei der Erinnerung daran schwillt unsere Liebe an und bildet neue Fluten. Unsere Liebe gerät in die Stimmung der Freude, wenn wir uns an unser Werk erinnern. Schön, vollkommen und mit solcher Meisterschaft der Kunst, dass niemand etwas Ähnliches formen kann. Also da sehen wir, ahnen wir, welche Liebe Gott hineingelegt hat in diesen Akt, mit welcher Liebe Gott den Menschen, also jeden von uns, liebt. Der Mensch war so schön, dass er in unserer Liebe die Eifersucht wecken konnte, dass alles vom Menschen uns gehören möge. Also Gott hat den Menschen so schön erschaffen, mit solcher Liebe, mit solcher Eifersucht, dass er alles vom Menschen für sich haben wollte. Er will uns ganz für sich. Und genau das ist ja das Leben im Himmel. Wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir ganz für ihn leben, dann brauchen wir das Fegefeuer. Also Gott will uns ganz für sich, weil er uns glücklich machen will. Das ist das ganze Geheimnis. Er will uns ganz für sich, allein deshalb, weil er uns glücklich machen will. Das ist sein ganzes Glück, sein höchstes, sein größtes Glück. Gott ist glückselig in sich selbst, aber seine Liebe ist so groß, dass sie überfließt, dass sie nicht mehr weiß, wohin damit sozusagen. Jetzt hat er sich ein Geschöpf erschaffen, wo er seine überfließende Liebe ausgießen kann. Und was will er? Er will, dass wir seine Liebe aufnehmen, bis wir selber überfließen und nicht mehr wissen, wohin damit. Bis wir nicht mehr können. Die Luisa hat das öfter erlebt. Und so wurde der Mensch geformt. Und jetzt kommt das, was ich schon erwähnt habe. Es ist so wahr, dass unsere Liebe bei diesem Grad ankam, da alle ersten Akte, die Adam tat, von seinem Schöpfer getan wurden. Also Gott selbst wollte alle ersten Akte, alle ersten Handlungen Adams selber, der Schöpfer selber wollte sie in seinem geliebten Geschöpf tun. So wurde der erste Akt der Liebe von uns in Adam geschaffen und getan. Also es war nicht Adam, der die erste Regung der Liebe Gott geschenkt hat, den ersten Akt der Liebe, sondern es war Gott selbst. Er hat zu sich selber, im Geschöpf hat er, vom Geschöpf heraus hat er sich selber gesagt, ich liebe dich, aus dem Geschöpf heraus. Der erste Herzschlag, der erste Gedanke, das erste Wort, alles wurde von Gott geschaffen und getan. Mit einem Wort, alles, was er danach tun hätte können, enthielt unsere ersten Akte, die wir in ihm taten. Also alles, was Adam später getan hatte, sollte aus diesen ersten Akten kommen, hervorströmen, wie aus einer Quelle. Adam sollte immer aus diesen ersten Akten schöpfen. Also alle seine Herzschläge aus diesem ersten Herzschlag, den Gott getan hat. Alle seine Schritte aus seinem ersten Schritt, den Gott getan hat. Alle seine Worte aus seinem ersten Wort schöpfen, das Gott getan hat. Diese ersten Akte, die Gott getan hat in Adam, waren in Adam wie Quellen. die sind geflossen. Und Adam konnte jederzeit auf diese Quellen sozusagen zugreifen und daraus schöpfen. Und weitere Schritte, Herzschläge, Atemzüge, Worte, Gedanken, Blicke, alles daraus nehmen. Da waren diese verschiedenen Quellen. Da war die Quelle für den Herzschlag, für den Schritt, für den Atemzug, für das Wort. Da war die Quelle für den Blick. Alles war da. Für jede Handlung hat Gott diese Quelle hinterlegt in Adam. Diesen ersten Akt. Und der erste Akt, sehen wir, ist nicht etwas, das getan wurde und dann zu Ende war, sondern der erste Akt fließt. Er ist ewig. Er ist eine ewige Quelle. Und darum lesen wir auch in den Schriften, der göttliche Wille an sich, dieser eine ewige Akt, ist wie ein Ozean. Und der Mensch sollte in diesem riesigen, unendlichen, grenzenlosen Ozean sein Flüsschen bilden. Und da habe ich jetzt auch verstanden, wie das geht. Gott hat uns, in Adam hat er diese Quellen, er hat seine ersten Akte getan und jeder dieser ersten Akte eine Quelle. Jetzt können wir aus diesen ersten Akten schöpfen. Und wenn die Quelle fließt und fließt und fließt, wir kennen das vielleicht aus der Musik von der Moldau, ich glaube Smetana, die Quelle wird größer, es wird ein Bächlein, dann wird es ein Flüsschen, dann wird es ein Fluss, dann wird es ein Strom. Und wenn wir es ganz weit bringen, dann können wir sogar kleine Meere bilden im Ozean des göttlichen Willens. Mit unseren Akten im göttlichen Willen. Je mehr Akte, umso größer wird dieser Fluss, dieser Strom, sogar ein kleines Meer. Ausgehen wird alles von diesen ersten Akten, die Gott in Adam getan hat. Von da aus schöpfen wir. Wenn er also liebte, kam seine Liebe aus dem Inneren unseres ersten Aktes der Liebe hervor. Also wenn Adam geliebt hat, dann ist seine Liebe hervorgegangen aus dem Inneren des ersten Aktes, den Gott getan hat. Also wenn Adam liebte, dann schöpfte er aus dem ersten Akt der Liebe, den Gott in ihm getan hat. Wenn er dachte, kam sein Gedanke aus dem Inneren unseres Gedankens hervor. Also aus dem Inneren des Gedankens, den Gott in Adam getan hat. Der erste Gedanke Adams. Wenn wir nicht die ersten Akte in ihm getan hätten, das habe ich vorhin erwähnt, hätte er überhaupt nichts tun können, noch hätte er gewusst, wie man etwas tut. Er hatte keine Instruktion, er hatte keine Anweisung, kein Vorbild, keine Belehrung. Und Gott hat diese ersten Akte ihm nicht nur gezeigt, er hat sie getan. Und so konnte Adam immer schöpfen. Er hatte das Vorbild in sich. Es war kein Problem. Er brauchte nur weitermachen. Er brauchte nur zu schauen, dass er immer an dieser Quelle bleibt und aus derselben Quelle schöpft. Und so setzten wir viele kleine Quellen in Adam. Ebenso viele, als wir erste Akte in ihm taten. Und wenn er unsere ersten Akte wiederholen wollte, er hatte also das Vorbild, das ist wie beim Kopieren oder Nachahmen, die kleinen Kinder ahmen auch nach, man macht immer das Erste nach. Er hatte diese kleinen Quellen zur Verfügung von Liebe, Gedanken, Worten, Werken, Schritten. Und deshalb gehörte alles uns, innerhalb und außerhalb vom Menschen. Weil Adam schöpfte immer aus den ersten Akten, die Gott getan hatte. Und die alle Akte, die später gekommen sind, die sind gehangen an den ersten Akten Adams, die von Gott kommen. So gehören alle Akte, die später kommen, dem lieben Gott und nicht Adam. Es sind Gottes Akte. Und jetzt erklärt er dann auch, mehr noch, wir gaben ihm unser göttliches Wollen, damit es ihn schön und frisch bewahren sollte. Also Gott gab ihm die ersten Akte, er tat die ersten Akte in Adam. Und damit jetzt Adam darin bleiben konnte, damit er fest und treu und stabil bleiben konnte und immer aus den ersten Akten nimmt, hat Gott ihm seinen göttlichen Willen gegeben. Dieses Geschenk sollte ihn schön und frisch bewahren, das heißt unverändert. In der Gesinnung, in der Haltung, in dieser Intention, in dieser Hingabe, in dieser Liebe, der göttliche Wille sollte das sicherstellen. Er sollte ihn darin festhalten, wie durch Zauber, Faszination, Liebe, Hingabe, Begeisterung. Für Adam gab es gar nichts anderes. Für ihn war es nicht schwer, den Willen Gottes zu tun. Er war überglücklich. Er kannte nur den göttlichen Willen. Das war sein ganzes Glück. So ähnlich wie es den Seelen im Himmel geht. Und das ist es auch, an anderer Stelle sagt Jesus ja auch, warum sind die Engel schön und frisch und unverändert, unversehrt? Weil sie im göttlichen Willen geblieben sind, in dem ersten Akt ihrer Erschaffung. Es geht immer um das, dass wir im ersten Akt bleiben, beziehungsweise in diesen ersten Akt zurückkehren, in das Fiat, in den göttlichen Willen. Und das ließ ihn zu göttlicher Schönheit heranwachsen. Mit jedem Akt, den Adam getan hat im göttlichen Willen, sollte er Gott ähnlicher werden. Er sollte immer schöner werden, heiliger, gütiger, mächtiger auch, liebender, gerechter, weiser, wissender. Das sind alles die göttlichen Eigenschaften. Mit jedem Akt sollten die göttlichen Eigenschaften in Adam wachsen. Und das ist die göttliche Ähnlichkeit. Und noch dazu war diese Gabe des göttlichen Willens auch der Garant dafür, dass Gott dem Menschen immer geben konnte. Der göttliche Wille hat dafür gesorgt, dass Adam immer disponiert war, von Gott zu empfangen, seine Liebe, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Gaben, seine Kenntnisse, seine Überraschungen, seine liebenden Kunstgriffe. Der göttliche Wille sorgte dafür, dass Adam für nichts anderes ein Auge oder ein Ohr gehabt hat, außer für Gott. Und so blieb dieser Strom, dieser Austausch ständig im Akt, ständig intakt. Also da sehen wir auch, Gott ist es, seine größte Sehnsucht, sein ganzes Streben geht dahin, er möchte immer geben, geben, geben. Und das lesen wir in den höheren Bänden auch oft, wenn Luisa einen Eintrag beginnt, da sagt sie oft, oder Jesus sagt eben oft, er möchte dem Menschen immer schenken. Er möchte uns ständig neue Überraschungen geben, neue Kenntnisse, neue Einsichten, Kenntnisse, Wahrheiten des göttlichen Willens. Das sind, jede Kenntnis ist ein Besitz, es ist ein Gut, ein Grad der Glorie, ein Grad der Seligkeit, ein weiteres Paradies. Das sind unermessliche Dinge. Eine Kenntnis ist ein ewiger Akt, ein ewiges Leben, eine ewige Seligkeit mehr. Und er möchte immer geben, geben, immer mehr und immer mehr und das ohne Ende, unendlich. Es gibt kein zu viel, es gibt kein genug für Gott. Und all das sollte der göttliche Wille, diese Gabe, garantieren, dass Gott geben kann, der Mensch empfangen kann und auch Gott zurückgeben kann. Ihm auf würdige Weise, auf göttliche Weise den Austausch auch zurückgeben kann. So war alles garantiert und in Sicherheit für ihn und für uns, für den Menschen und für Gott. Und es war nicht nur so über Adam gedacht, sondern jedes Geschöpf, also jeder einzelne Mensch, der kommen sollte, war in diesem Akt der Erschaffung des Menschen gegenwärtig. Also wir alle waren darin eingeschlossen, wir alle haben die Rechte und die Gaben empfangen in Adam. Wir durch Adam, in Adam, genau dasselbe, ein und dasselbe, in ein und demselben Akt. Weil es gibt für Gott keine Vergangenheit, keine Zukunft, es gibt keine Zeit für ihn. Alles ist gegenwärtig und im Akt. Also wenn Gott an Adam gehandelt hat, dann hat er allen Geschöpfen gegeben. Wenn er an einem Geschöpf etwas tut, dann tut er in diesem einen Geschöpf, was er immer auch tut, dasselbe an allen. Also wenn er einem Geschöpf eine Gnade gibt, dann ist diese Gnade immer für alle. Egal was es ist, das ist der göttliche Wille. Es ist der reinste Kommunismus, könnte man sagen. Der himmlische Kommunismus. Es heißt ja auch, alles was dein ist mein, sagen die Kommunisten. Und Gott sagt, alles was mein ist dein. Also alles was mir gehört, soll euch gehören. Ich will, dass euch alles gehört. Ich will euch alles geben. Mich selbst ganz. Die Kommunisten machen es umgekehrt. Was dein ist mein, das gehört mir. Was du hast, das will ich haben. Und Gott macht, also er macht den Kommunismus eigentlich erst wirklich wahr. Er setzt ihn wirklich um. Er sagt, alles was mein ist dein. Es ist die totale Hingabe. Ja, der erste Akt. Wenn wir jetzt wissen, der erste Schritt, Atemzug, Herzschlag, alles hat in Adam begonnen. Gott hat es in Adam getan. Und er hat aber immer wieder sozusagen einen ersten Akt getan. Das ist mir dann so aufgegangen, als Jesus auf der Erde war. Er hat ja Akte gesetzt. Akte, die es vorher nicht gegeben hat, die keinem Menschen bekannt waren. Zum Beispiel, als er sterbend am Kreuz gehangen war, hat er die Kirche gegründet. Das ist die Geburt. Er hat die Kirche geboren in seinem blutenden Herzen, in seinem durchbohrten Herzen. Am Kreuz wurde die Kirche geboren. Das hat Christus getan. Es ist der erste Akt. Die Kirche gab es vorher nicht. Es ist eine göttliche Handlung. Und wenn uns das ist mir dann bewusst geworden. Es ist die römisch-katholische Kirche. Er hat keine andere Kirche gegründet. Und das bedeutet, die Konfessionen, wir wissen ja, dass es immer Konflikte gegeben hat, irgendwelche Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass Konfessionen entstanden. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt über Menschen urteilen will, aber es waren menschliche Konflikte, wie wir sie alle kennen, und wir stehen alle in diesen Situationen, in ähnlichen Situationen. Auf jeden Fall, Konflikte führten zur Bildung von Konfessionen, die sich abgespalten haben. Und da ist mir das aufgegangen, die Konfessionen, sei es protestantisch, anglikanisch, orthodox, ganz egal, sie sind herausgetreten aus diesem ersten Akt, der getan wurde von Jesus am Kreuz. Er hat die römisch-katholische Kirche geboren, gegründet, gebildet, eingesetzt, wie man auch sagen will. Das ist der erste Akt. Und wir haben jetzt wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, dann müssen wir im ersten Akt leben. Und dann müssen wir in diesen ersten Akt eintreten. Das bedeutet daher auch, dass alle Seelen, die nicht in der römisch-katholischen Kirche angehören und nicht diesen Glauben annehmen wollen, aufgefordert sind und gerufen sind, in die römisch-katholische Kirche zu kommen, weil das der erste Akt des göttlichen Willens in Jesus Christus ist. Und es gibt keine andere Gründung als diese, sozusagen keine andere Kirche. Es ist die Kirche, die Gründung Gottes. Die Kirche ist ja das heilige Volk Gottes, das himmlische Jerusalem in der endgültigen Vollendung und Gestalt. Und Gott will alle seine Kinder in dieser seiner Braut wie eine Herde sammeln, unter einem einzigen Hirten. Der göttliche Wille ist einer. Das leuchtet ja ein. Es ist ein göttlicher Wille. Er ist das Band der Einheit. Aus diesem einen Ursprung ist alles hervorgegangen. Das eine Fiat, der eine Punkt, in dem alles konzentriert ist. Da kann es keine Vielfalt von verschiedenen Konfessionen oder Religionen geben. Das ist nicht möglich. Und deshalb ist es auch so, dass eine Seele, die im göttlichen Willen leben will, nicht nur getauft sein muss, gültig getauft auch sein muss, sondern auch die heiligmachende Gnade besitzen muss. Und ich habe jetzt auch erfahren oder gelesen, zum Beispiel die Protestanten besitzen die heiligmachende Gnade nicht. Nicht, weil sie so böse Menschen sind, aber weil sie dieser Häresie anhängen. Sie sind hineingeboren, wie wir in die katholische Religion, sie sind in die protestantische hineingeboren, sie sind so aufgewachsen. Und dann weigern sie sich, in die katholische Kirche zurückzukehren, viele, weil aus Stolz oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil sie es nicht erkennen können. Ich will jetzt da auch niemand anklagen wiederum, sondern es ist eine Situation. Wir werden wo hineingeboren, das ist uns vertraut, das sind wir gewöhnt, das wird uns als das Gute präsentiert. Und wir sind oft nicht in der Lage, die Dinge wirklich einzuschätzen aus der Sicht Gottes. Wenn wir aber jetzt mit dem göttlichen Willen in Berührung kommen, dann wird jede Seele, bin ich überzeugt, die aufrichtig die Wahrheit sucht und erkennen will, auf diesen Punkt stoßen, dass es nur einen einzigen Punkt gibt, in dem alles konzentriert ist, von dem alles ausgegangen ist. Es gibt nur einen einzigen ersten Akt. Und die Kirche wurde gegründet, sie wurde geboren von Jesus am Kreuz. Und es ist eine Kirche, es ist nicht irgendeine, es ist nicht eine christliche, es ist die römisch-katholische Kirche. Der erste Papst war Petrus, er wurde selbst von Jesus eingesetzt. Und das sind diese praktischen Folgen, die sich ergeben aus dem göttlichen Willen. Ich habe auch lange gebraucht, um diese Dinge verstehen zu lernen. Und erst in den letzten Jahren ist mir das so bewusst geworden, eben diese Sache mit den Konfessionen. Es gibt auch am 16. Oktober 1918 die Verheißung Jesu, wo er sagt, dass alle Konfessionen, also Anglikaner, Orthodoxe und Protestanten, zurückkehren werden in die katholische Kirche. Er sagt auch 1928, ich weiß jetzt nicht, das Datum merke ich mal nie, es ist, glaube ich, Band 24 im Oktober, dass auch alle Völker zurückkehren werden. Da ist diese Stelle Austausch zwischen Jerusalem und Rom. Jerusalem hat den Glauben verweigert, die Juden haben den Erlöser nicht angenommen. Die Kirche wurde ja in Rom eigentlich gegründet. Die Apostel wurden vertrieben, sie haben in Rom gegründet, sagen wir, das ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber sie ist dort gewachsen. Rom nahm das Geschenk des Glaubens an. Petrus und Paulus waren in Rom, Petrus der erste Papst. Und weitere Folgen sind auch diese. Es gibt also nur eine einzige wahre Kirche. Es ist die Kirche, die von Jesus Christus geboren wurde, gegründet wurde. Es ist genauso mit der Heiligen Messe. Das ist mir auch lange nicht bewusst gewesen. Ich bin jetzt 52, aufgewachsen mit dem neuen Ritus. Das war für mich ganz normal, ganz selbstverständlich. Ich kannte es gar nicht anders. Dann habe ich einmal gehört, früher hat man die Messe anders gefeiert. Und es war vollkommen unüblich. Es ist vollkommen, fast ganz abgekommen, der tridentinische Ritus. Und natürlich befasst man sich dann auch damit, weil Jesus selber oft sagt von diesem ersten Akt. Und dann bin ich draufgekommen, eben die Heilige Messe. Ich will jetzt niemanden, wir feiern die Messe im neuen Ritus heute und morgen. Aber doch, es ist zu bedenken, es gibt eine Messe, eine überlieferte Messe. Da habe ich mir nämlich dann auch das Dokument angeschaut vom Papst Pius V., stammt aus dem Jahre 1570. Wo er die überlieferte Messe eingesetzt hat als verbindlich für die ganze Erde und für alle Zeiten. Und das gilt's einfach nur zu bedenken. Das ist für uns jetzt, für manche vielleicht irgendwie, muss man tief durchatmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war es ein längerer Prozess des Verstehens, des Akzeptierenkönnens. Für mich war das Zweite Vatikanum, der Novus Ordo und so weiter, alles, das ist jetzt das Normale, das ist ganz das Normale und das Richtige und das ist in Ordnung und das leben wir, okay. Und dann kommt man drauf, dass es aber doch etwas gibt, was man nicht gewusst hat einfach. Und darum möchte ich einfach nur etwas davon, von diesem Dokument erzählen, vorlesen. Der 30-jährige Krieg hat Europa, Deutschland vor allem, total verwüstet. Die Kirche schwer geschädigt, der 30-jährige Krieg, da hat niemand profitiert. Also ich glaube nicht, dass die Protestanten da viel besser dann herausgekommen sind als die Katholiken. Es war nur Zerstörung. Und die katholische Kirche musste sich sozusagen überlegen und besinnen und sich sammeln, sich bewusst werden ihres Weges. Und da hat man dieses tridentinische Konzil, also in Trient, abgehalten. Da waren mehrere Sitzungen. Dort hat man das Brevier verbessert. Man hat einen Katechismus gemacht. Man hat die Rituale für die Sakramente festgelegt. Die Identität musste auch neu gesichert werden. Jetzt hatte man es mit dem Protestantismus zu tun. Die Katholiken mussten sich selber in ihrer Identität auch festigen und stärken und eine klare Linie einfach finden. Und so hat man auch einen Messritus festgelegt. Ich erzähle nur ganz kurz. Man hat, das war alles vom Papst ausgehend, Gelehrte ausgewählt. Die haben sich dann über die Forschungen gemacht, über die Bücher, die Kirchenväter. Also wie der Messritus von alters her gefeiert wurde. Diese gelehrten Männer haben das Missale wiederhergestellt. Den Ritus der heiligen Väter. Es geht ja zurück auf die Apostel, der Kern der Heiligen Messe. Ich gehe da nicht ins Detail, aber es wurde dann dieses Missale von der sogenannten tridentinischen Messe geschrieben oder festgesetzt. Und der Papst betonte damals, wir setzen es ist eine ewig gültige Konstitution. Das heißt, global in allen Kirchen, Patriarchalkirchen, Kathedralen, Pfarreien, der zählt da auf, das brauchen wir jetzt nicht im Detail, also ausnahmslos in allen Kirchen, so im Ganzen gesprochen. Und es ist gültig, dieses Missale, es darf nichts hinzugefügt, weggenommen oder verändert werden daran. Es muss so, die Messe so gelesen werden, genauso wie es in der Missale steht, ohne eine kleinste Veränderung. Und man versteht das auch, das habe ich jetzt verstanden, der erste Akt. Es ist ein erster Akt, diese heilige Messe. Der Papst, woher nimmt er jetzt diese Sicherheit? Ein paar Mal hat er gesagt, es bleibt für immer in vollem Umfang rechtskräftig bestehen. Von nun an ist ausschließlich diesem Missale zu folgen. Und dann sagt dann niemand, kein Kaplan, kein kleiner Pfarrer darf gezwungen werden, irgendwas daran zu ändern von den Oberen. Also er betont das x-mal in verschiedenster Weise. Genau so und unverändert, die Buchdrucker, die hatten da auch ihre Auflagen, dass da ja nichts verändert dran wird. Überhaupt keinem Menschen sei es erlaubt, da etwas dagegen zu tun. Er zieht den Zorn des allmächtigen Gottes und so weiter auf sich. 14. Juli 1570. Ganz klar und streng und so weiter, denkt man sich vielleicht. Aber es ist mir jetzt bewusst geworden auch, das hat mit diesem einen ewigen Akt zu tun. Es ist dieser, der Papst wird gewusst haben, was er tut. Der hatte auch mit dem Islam seine größten Nöte, größte Bedrohungen durch den Islam hat er überstanden. In sein Pontifikat fällt Lepanto, der wunderbare Sieg über die Türken. Also es war ein Heiliger, dieser Papst. Und ich glaube persönlich, ich kenne zu wenig den Hintergrund, dass er erleuchtet war. Er hat mit einer Sicherheit diese Handlung gesetzt. Es ist ein erster Akt. Die heilige Messe ist eine göttliche Handlung. Es ist ein erster Akt. Wer kann es wagen da? Ich kann nur heraustreten, wenn ich etwas verändere, wegnehme oder hinzufüge. Wir treten aus dem ersten Akt heraus, genau genommen. So ist die konkrete Anwendung des göttlichen Willens. Oder auch bei den Sakramenten, beim Ritual der Sakramentenspendung. Das ist heute, da ist so viel Beliebigkeit heute in der Heiligen Messe und bei den Sakramenten. Und daher auch keine Wertschätzung, weil wir herabgestiegen sind vom Ursprung. Es ist klar, dass man da nicht von heute auf morgen zurückkehren kann. Es geht aber nur darum, ich denke, es ist wichtig, das zu sagen. Also ich habe das so erkannt und da weiß ich muss es so sagen, ob es jetzt gelegen oder ungelegen ist. Und da hatten wir heute in der traditionellen Heiligen Messe, die wir heute früh gefeiert haben zu Hause, der Pfarrer Dotzler feiert jetzt hauptsächlich diese oder nur diese. Es ist nicht jetzt stur, dass man sagt, das andere ist alles vom Teufel oder so, aber es geht einfach nur darum, dass uns aufgeht, es ist darin, das ist der erste Akt. Es ist eine göttliche Handlung. Da hat Gott gehandelt. Und wenn wir jetzt daran gehen, was zu ändern, das ist der Mensch. Das ist ein Herabsteigen. Und heute hatten wir die Lesung 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, wo Paulus an Timotheus, seinen Schüler, schreibt, ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich, also bei seiner Wiederkunft. Er hat ja die Wiederkunft ganz nah für sich in seiner Gegenwart noch erhofft. Ich beschwöre dich bei seiner Wiederkunft, verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Das ist die Verantwortung ja aller Priester, vor allem der Bischöfe, dies zu tun. Sie sind die Hirten des Wortes. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Es ist ihr Auftrag der Priester, der Bischöfe in erster Linie. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, diese Stelle. Es wird eine Zeit kommen. Und da denkt man sich oft, ja, es ist ja heute so. Es war immer so in gewisser Weise. Es waren immer wieder Irrtümer, Irrlehren, Fabeleien. Aber heute haben wir es besonders krass. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Also er soll nicht abweichen, keine falschen Zugeständnisse machen, sich nicht den Fabeleien, keine Kompromisse machen. Das, es geht nicht, weil wenn ich Kompromisse mache und ich weiß die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit, das ist nur eine, da trete ich aus dem ersten Akt heraus. Und deshalb ist die Tradition so kostbar, denn Tradition, was heißt das? Heute wird das so schlecht geredet, das ist verzopft und veraltet und überholt, das ist von gestern, das ist da für die alten Weiber und so. Oder man sagt, das kann man heute nicht mehr so sagen oder tun. Aber Tradition heißt ja nichts anderes als Überlieferung. Und die Überlieferung ist das, ich halte fest am ersten Akt, ich wiederhole den ersten Akt. Genau das, was der unschuldige Adam getan hat. Den ersten Akt hat Gott in ihm getan. Und die alle nachher hat Adam nach dem Vorbild des ersten getan. Er blieb in der Tradition, könnte man sagen, praktisch umgesetzt. Und so sind auch wir gerufen, in der Tradition zu bleiben oder zurückzukehren. Das ist einfach dieser ewige Akt, der erste Akt, in dem wir uns bewahren. Und das macht die Kirche schön, makellos und frisch und jugendlich und so weiter, wie es bei den Engeln der Fall ist, die nie herausgetreten sind aus dem ersten Akt ihrer Erschaffung. Das könnte man im Nachlesen 1924 Oktober, ich glaube 22. Oktober 24, ich kann es nicht genau sagen, um das herum, es gibt eine Stelle, wo Jesus das erklärt bei den Engeln. Sie sind unversehrt, unverändert und sie haben nichts eingebüßt. Und genau so würde es dem Menschen ergehen, wenn er im ersten Akt leben würde. Und wir haben jetzt die Gnade, dass wir davon erfahren, von dieser Gabe. Und wir erfahren auch, wie wir in diesen ersten Akt eintreten können, durch einen einfachen Willensakt, dass ich es will. Lieber Gott, ich schenke dir meinen Willen, gib du mir bitte deinen Willen. Dein Wille möge in allen meinen Akten herrschen und regieren. Dann ist Gott derjenige, der in uns den ersten Akt tut, der alles in uns tut. Und so geht es mit der Taufe, mit der Heiligen Messe, mit den Sakramenten. Es ist so etwas wie bei der Ehe. Ah ja, da ist mir eingefallen, es gibt ein Büchlein von verschiedenen, mehreren Kardinälen und Bischöfen. Weihbischof Schneider, Athanasius Schneider ist einer von ihnen, Kardinal Börk und so weiter. Das ist ein kleines Büchlein, Erklärung der Wahrheiten. Ich habe es da drüben, aber jetzt kann ich nicht dahin laufen. Erklärung der Wahrheiten, das gibt's beim Angelus Media zum Beispiel, bei Angelus Media in München. Da sind alle wesentlichen Glaubenswahrheiten ganz kurz und knapp in so kleinen Absätzen, immer mit Beleg, sei es jetzt Bibel oder sei es ein kirchliches Dokument, weiß ich, die Wiederverheiratung Geschiedener, die Interkommunion, die anderen Religionen, die Euthanasie, die Abtreibung, all diese heutigen aktuellen Themen sind da erklärt und ganz genau definiert. Also was ist jetzt Gottes Wille und was nicht? Das kann ich euch nur empfehlen. Also da wissen wir praktisch, wo der erste Akt ist, welcher der erste Akt ist. In diesen Akt müssen wir zurückkehren. Und für mich gibt es da auch, genauso wie für euch, einen Weg zurück. Die Protestanten haben noch weiter zurück vielleicht als wir, und die Moslems oder die Hindus noch weiter. Aber jeder von uns muss irgendwo umkehren und zurückkehren in den ersten Akt, in den Ursprung, in den göttlichen Willen, in das Fiat. Also da ist keiner von uns ausgenommen. Wir sind alle auf dem Weg zurück in die Wahrheit, in das Leben der Seligen. Es ist der göttliche Wille nämlich schon auf Erden, das Leben der Seligen. Eben deshalb, weil sie im ersten Akt leben. Und ja, das wollte ich noch sagen mit der Ehe. Ihr wisst das ja alle auch, es ist ja jetzt auch immer ein Dauerbrenner in den kirchlichen Nachrichten. Wiederverheiratung Geschiedener und so weiter. Und Gott hat gesagt, Matthäus 19,6 oder Markus 10,9, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Die Ehe ist ein heiliges Sakrament, es ist eine heilige Handlung. Gott verbindet zwei Menschen. Das ist in seiner Größe gar nicht abzuschätzen. Wir wissen über die Höhe, die Erhabenheit, die Würde des Ehesakramentes eigentlich viel zu wenig. Ich habe es auch nie für so bedeutungsvoll gehalten. Ich bin selber unverheiratet, aber mit der Zeit wird man immer mehr bewusst, was heiliges das Sakrament der Ehe. Und wenn wir eine Ehe schließen vor Gott, Gott schließt den Bund eines Mannes und einer Frau. Er ist der Dritte im Bunde und er ist eigentlich der Wichtigste. Und es ist keine Lappalie, es ist nicht der Wille Gottes, dass sich diese zwei trennen und dann wieder einen anderen Partner nehmen und genauso leben und genauso den Akt vollziehen wie mit dem ersten Partner. Es ist Todsünde, weil wir einen Bund brechen, den Gott geschlossen hat, einen Bund mit Gott. Wir brechen unseren Bund mit Gott, wenn wir den Bund mit dem Partner brechen. Und es ist so ähnlich wie bei Adam, als er den Sündenfall beging. Wir trennen uns von Gott, es ist Todsünde und wir schließen einen Bund mit dem Teufel. Das heißt nicht jetzt, dass der Partner ein Verteufelter, ein böser Mensch ist, aber die Handlung ist in sich dem Sündenfall so ähnlich. Es ist eine Todsünde, weil wir den Bund mit Gott brechen. Ich kann es nicht anders sagen, als die Kirche es lehrt. Und das sind alles Folgen, die wir klarer erkennen können, wenn wir den göttlichen Willen jetzt kennenlernen dürfen und verstehen lernen dürfen. Also er nimmt uns schon ganz schön an die Mangel vielleicht. Er verlangt schon viel von uns, weil der göttliche Wille, er ist es, der alles erschaffen hat, der alles erhält, der alles beherrscht und der alles ordnet. Es ist eine Ordnung, es gibt keine andere. Und in diese Ordnung werden und müssen wir zurückkehren. Wenn wir das akzeptieren, dann ist das unser ganzes Glück. Der Mensch, der den göttlichen Willen annimmt und der die Gabe noch dazu, wenn er so weit kommt, die Gabe in Besitz zu nehmen, der die Gabe besitzt, das ist der glücklichste Mensch von allen. Ja. Ich habe, glaube ich, jetzt alles gesagt, was mir am Herzen gelegen ist. Ich hoffe, dass ihr es annehmen könnt. Wenn Schwierigkeiten sind, wenn man sich innerlich schwer tut, kann ich das nachvollziehen. Es ist mir auch so gegangen. Ich habe gerungen im Punkt der Heiligen Messe, weil ich vieles noch nicht so verstanden habe. Und man muss sich innerlich auch führen lassen, bereiten lassen und es braucht auch Zeit. Also ich will dann nicht jetzt auf irgendjemanden Druck ausüben oder so. Einfach nur einmal die Wahrheit sagen, die ich erkannt habe, wo ich überzeugt bin, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird sich den Weg bahnen. Sie wird sich den Weg in unsere Herzen bahnen. Wir brauchen uns nicht keinen Druck zu machen, keinen Stress zu machen. Und ich hoffe, dass sich niemand innerlich auflehnt, sondern lassen wir uns einfach führen von Gott. Wir wollen ja den einen göttlichen Willen, den einen ewigen Akt. Wir wollen in ihm leben. Und lassen wir uns von ihm leiten. Es wird wunderbar. Es wird, also das erlebe ich selber. Er führt uns in die Einsicht, in die Erkenntnis. Und das ganz behutsam, ganz sanft, ganz ohne, also da fliegen nicht die Fetzen, das geht ganz ruhig, wenn wir uns führen lassen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.